So, zum letzten Vortrag begrüßen wir den Ralf Angenent hier und er wird uns was über SE, Linux und Sicherheitssachen damit erzählen.
Gut, Ralf Angenent, dann brauche ich gar nicht so zu brüllen, ist ja auch ganz nett. Ich bin vom CentOS-Projekt und eine der Sachen, die in CentOS 5 letztes Jahr diesmal benutzbar eingeführt worden sind, ist SE Linux. Wer von euch nutzt SE Linux? Tatsächlich nicht ausgeschaltet? Angeschaltet? Hm? Okay. Also ich kann auch jeden verstehen, der es irgendwie vor CentOS 5 oder Fedora Core 4, 5 ausgeschaltet hatte, weil es war wirklich ziemlich schwierig zu nutzen. So seit Fedora Core 6 ungefähr, Fedora Core 5 und CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5 ist es nutzbar. Es sind, soweit ich weiß, momentan die einzigen Systeme, die vorkonfiguriert mit SE Linux ausgeliefert werden. Falls jemand noch andere Systeme kennt. Nachrüsten kann man es in vielen Systemen, aber deshalb, weil Installation schon ausgeliefert wird und auch eingeschaltet ist, scheint es die einzigen zu sein. Und das, was ich heute hier erzähle zu dem Thema, gilt so sowohl für CentOS 5 als auch für Red Hat Enterprise Linux 5 und wenn ich ein bisschen was über Kinken erzähle, die da drin sind, Fedora Core 8 hat die wahrscheinlich schon ausgebügelt. Da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten beiden Versionen. Fedora 9 wird dann noch ein bisschen besser. Gut. Ich gebe einen kurzen Überblick über das alte Security-Modell, was wir unter Unix haben. Dann zeige ich, was so in CentOS 5 irgendwie für SE Linux vorhanden ist. Dann erzähle ich ein bisschen über SE Linux Policies, über Booleans und über SE Linux Module. Erzählen ein bisschen was zu Tools, die da sind, um mit SE Linux zu interagieren. Und zum Schluss gucken wir uns die ganzen Tools mal an und erstellen für einen kleinen Daemon ein Policy-Modul und laden das auch in den Kern. Einfach um zu zeigen, wie leicht es stellenweise tatsächlich ist, seine eigenen Sachen anzuwenden oder eigene kleine Sachen unter SE Linux laufen zu lassen. Was hatten wir schon immer? Wir hatten das ganz klassische Modell, wir haben irgendwie einen Besitzer einer Datei, es gibt eine Gruppe und es gibt die anderen. Und ich kann jetzt ich kann jetzt diesen drei Gruppen jeweils Lese-, Schreib- und Ausführrechte geben. Das ist ein ziemlich einfaches Modell. Es ist sehr, sehr leicht erklärbar. Das heißt, man kann auch Anfängern ziemlich leicht erklären, dass man eventuell nicht allen Leuten alle Rechte auf alle Dateien geben sollte, wenn man so ein bisschen seine Dateien für sich behalten möchte. Es ist sehr, sehr simpel. Also keep it simple und stupid reicht hier, ist wahrscheinlich hier sehr passend. Es hat allerdings 1, 2, 3, 4 ganz viele Probleme. Und das Größte davon ist, es ist viel, viel, viel zu einfach für komplexe Umgebungen. Kleines Beispiel, also Linux-User haben es da ziemlich gut. Der Kernel seit 2.6 erlaubt es halt, jedem Nutzer in bis zu 65.000 Gruppen zu sein. Das, so viele Gruppen muss, glaube ich, kein Mensch sein, aber es ist halt jetzt auf diese Zahl erhöht worden. Kernel 2.4, wer das noch nutzt, begrenzt die Anzahl von Nutzern, von Gruppen, die jeder Nutzer haben darf, auf 32 Gruppen. Das ist dann schon etwas weniger. Aber wenn jetzt NFS ins Spiel kommt, haben wir 16 Gruppen und dann haben wir ein großes Problem. Angenommen, wir haben eine Firma, in der es 20 Abteilungen gibt, so ein kleiner Mittelständler oder etwas größerer Mittelständler vielleicht schon, in der es 20 Abteilungen gibt. Und die haben einen großen Storage-Bereich und in diesem Storage-Bereich hat jede Abteilung, ist in ihrer eigenen Gruppe drin, lässt sich in dem Modell ja wunderbar abbilden. Jede Abteilung kriegt ihren eigenen Gruppennamen und jede Abteilung darf nur in dem Bereich schreiben und lesen, der für sie vorgesehen ist. Jetzt haben wir aber das Management und wir haben eine ISO 9001 zertifizierte Firma, das heißt, da gibt es so ein QA-Team und die müssen überall lesen dürfen und überall schreiben dürfen. Das lässt sich mit 16 Gruppen tatsächlich nicht mehr abbilden. Schon die 20 Abteilungen lassen sich mit 16, die 20 Abteilungen lassen sich ganz gut abbilden, weil es sind ja immer nur wenige, jeder Nutzer ist in wenigen Gruppen drin, aber sobald halt Management oder QA oder irgendwie die Finanzleute überall lesen und schreiben dürfen, haben wir ein Problem. Oder ein zweites Problem. Wir haben das Verzeichnis war www.html. Das gehört dem Benutzer Apache. Das ist auch ganz gut so, dass ihm das gehört. Wir haben eine Gruppe Content, die soll lesen und schreiben dürfen, weil sie halt die Webseiten dort updatet. Und wir haben eine Gruppe Backup, die soll nur lesen. Es ist mit dem alten Modell gar nicht abbildbar. Das geht überhaupt nicht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich gebe jetzt den anderen Leserechte, dann ist die Gruppe Backup zufrieden, aber dann ist das Management wahrscheinlich unzufrieden, weil zu viele Leute lesen dürfen. Also es ist definitiv mit dem Modell, was wir hatten, nicht abbildbar. Aber moderne Dateisysteme kennen sowas wie Extended Attributes. Das heißt, ich kann zu jeder Datei im Dateisystem noch ein paar Metadaten verankern. Ich kann zum Beispiel reinschreiben, wer ist der Autor. Klar kann jeder sehen, mein Username steht vorne dran. Kann man davon ausgehen, dass ich der Autor bin. Und man kann auch reingucken, davon ausgehen, dass ich der Autor bin. Aber mit ACL ist das ein bisschen sauberer lösen. Da kann ich tatsächlich den kompletten Namen reinschreiben. Ich kann eine Versionsnummer reinschreiben und. Ist ganz nett, wenn man es das mal angeguckt hat. Beagle zum Beispiel, dieses Suchtool unter Gnomi, nutzt auch Extended Attributes, um halt zu markieren, diese Dateien habe ich alle schon gesehen und wann habe ich es das letzte Mal gesehen. Und warum soll man nicht auch sowas wie Access Control Lists, also Zugriffslisten, in solchen Extended Attributes speichern? Das hat man auch gemacht. Das heißt, ich kann jetzt jedem Verzeichnis, jeder Datei noch zusätzliche User mitgeben und Rechte für diese User. Und das ist sogar sehr, sehr fein. Das heißt, ich kann sagen, der User Johannes darf dort irgendwie lesen und schreiben. Irgendein anderer User darf lesen, schreiben, ausführen. Und das Problem, was wir gerade hatten, dass wir eine Gruppe Content hatten und eine Gruppe Backup hatten, von denen die eine schreiben soll und lesen soll und die andere nur lesen soll, ist damit auch gelöst, weil ich sage einfach, ich gebe einfach das Verzeichnis der Gruppe Backup, die darf lesen und schreiben und schreibe in die External Attributes als ACL rein und die Gruppe Content darf hier auch lesen. Und das hilft uns beim Modellieren von komplexen Setups ziemlich und netterweise löst es halt das Problem der Listenfolie. Aber, also hier entscheidet immer noch der User, normalerweise mit einigen Einschränkungen, ich darf meine Dateien keinem anderen User geben, aber der User entscheidet im alten System immer noch, wer Zugriff auf seine Daten hat. Wird eingeschränkt. Neu, SE Linux, sieht das ein bisschen anders. Jede Datei im Dateisystem wird mit einem Kontext gekennzeichnet. Und der User muss jetzt nicht nur Zugriff auf die Datei haben, die braucht er immer noch. Also wenn er die Datei im Dateisystem schon nicht lesen darf, dann brauche ich ja kein SE Linux, das ist völlig wurscht. Aber der User benötigt genauso Zugriff auf diesen Kontext, in dem die Datei abgelegt ist, um die Datei zu ändern zu können oder überhaupt lesen zu können. Das ist ganz praktisch. Ich habe zum Beispiel irgendwo auf dem Apache-Webserver hat mir irgendjemand ein CGI programmiert. Also der kann das und es stellt sich raus, er konnte das doch nicht so wahnsinnig toll und da ist ein Loch im CGI-Skript drin. Und der kompromittiert meinen Apache-Prozess. Jetzt hätte ich das Problem im normalen Setup, dass durch diese Kompromittierung darf der User, der es gemacht hat, überall dort lesen, wo andere oder wo der User Apache Leserechte hat zu lesen oder schlimmer noch, wo andere oder Apache Lese- und Schreibrechte haben, auch zu schreiben. Das geht mit SE Linux nicht mehr, weil Apache nur in Verzeichnissen schreiben darf, die zu seinem Kontext gehören, zu seinem Sicherheitskontext gehören. Das heißt also, hier habe ich tatsächlich, auf normalen Systemen habe ich den Apache damit unter WHTML halbwegs eingesperrt. Er kommt da nicht raus, also er kann woanders nicht lesen und woanders auch nicht schreiben. Lässt sich mit dem klassischen Modell so auch nicht abbilden. Ja, was man dazu sagen muss, es sind nicht nur Dateien, die ich so festlegen kann, sondern es sind auch Netzwerkports, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich kann natürlich auch dem Apache einfach verbieten, sich an bestimmte Netzwerkports zu binden oder noch einfacher, ich habe eine Whitelist und sagt der Apache, wenn ich ihn hier starte, darf sich auf die und die Ports binden, sehen wir gleich noch was zu. Wir haben ebenfalls ein Role-Based Access Control System in SE Linux, da sage ich jetzt nichts drüber, das ist auch in CentOS 5, naja, es ist da, man kann es auch nutzen, es ist aber... Das dauert noch was. Ich würde sagen, Red Hat 6, CentOS 6. In Fedora 8 ist es schon besser nutzbar. Da haben wir halt Zugriffsrechte auf Objekte, die werden einfach an Rollen vergeben. Dann habe ich zum Beispiel eine Rolle Management, ich habe eine Rolle QA, ich habe eine Rolle Finanzleute und anhand dieser Rollen kann ich dann halt so mein Speicherkonzept modellieren. Also ich kann meinen Betrieb auf das, wie ich Sachen speichere, abbilden. Oder umgekehrt, das wäre jetzt SAP. Ich kann die Sachen, wie ich sie speichere, auf meinem Betrieb abbilden. Das ist so das, was mit SE Linux geht. Wir haben weiterhin Multilevel Security. Das sollte jedem bekannt sein, wenn man irgendwie amerikanische Serien gesehen hat, die mit dem Militär zu tun hatten. Dann gibt es diese tollen Dokumente, die halt secret sind. Und dann hat irgendjemand ein Dokument bekommen, das ist übrigens Top Secret, was er eigentlich gar nicht sehen dürfte. Ich kann halt Dokumente klassifizieren, also unclassified, confidential, secret, top secret, und ich kann den Subjekten, steht hier, das sind die Nutzer, Objekte sind die Dateien im Dateisystem, und ich kann den Subjekten und den Nutzern Freigabekriterien geben. Das heißt, ich gebe irgendeiner bestimmten Gruppe, sage ich, ihr dürft alles lesen, was top secret ist. anderen Bereichen, ihr dürft alles lesen, was Secret ist, und das geht dann runter. Also Top Secret darf normalerweise auch Secret Sachen lesen und Unconfidential Sachen darf jeder lesen. Wird, wenn glaube ich die wenigsten haben in ihrem Setup, werde ich auch nicht weiter was zu erzählen, lässt sich aber auf mehreren Webseiten nachlesen. Und wie funktioniert's? Ich nehme erstmal einen Schluck Wasser, könnt ihr schon die Grafik angucken. Wir haben auf der linken Seite den User, den Prozess, der versucht, irgendwas zu lesen. Und auf der rechten Seite haben wir das Objekt, was er versucht zu lesen. Also wird dieser Versuch zu lesen vom SE Linux Security Server abgefangen. Das ist eigentlich wieder vom Policy Server abgefangen. Dieser hat einen großen Cache, in dem guckt danach, darf dieses Subjekt oder darf dieser Prozess auf dieses Objekt zugreifen. Lässt sich das im Cache nicht feststellen, dann kommt der SE Linux Security Server ins Spiel, der guckt in der Datenbank nach, ob da vielleicht gerade was ganz Neues ausgelöst wird, was nicht im Cache drin ist. Und wenn dann gesagt wird, okay, es ist erlaubt, dann darf dieses Objekt gelesen werden. Wenn sowohl der Policy Server als auch der Security Server sagen, nö, ist nicht, ich finde da keine Regel für, also gehe ich mal von aus, es darf nicht passieren, dann wird ein AVC, das steht für Access Vector Cache, der Cache, von dem ich gerade erzählt habe, denied hingeschrieben. Und diese Denied-Meldung kann ich mir hinterher angucken als Systemadministrator, um zu gucken, wer versucht hat, in welchem Kontext auf was zuzugreifen. Brauchen wir hinterher auch noch, um unsere eigene Policy zu modellieren. Und wie funktioniert es jetzt wirklich? Wir haben drei verschiedene Betriebsmodi. Einmal Enforcing. Das ist so das, was man eigentlich haben möchte, weil dann werden die ganzen Regeln, die ich habe, auch angewandt und die ganzen Verbote mitgelockt. Wir haben Permissive. Permissive verhält sich genauso wie Enforcing, außer dass die Regeln nicht angewandt werden. Sprich, das Programm läuft durch, es wird aber jede Verweigerung mitgeschrieben. Das heißt, ich kann das ganz gut zum Debuggen von eigenen Regeln nutzen. Und wir haben Disabled. Disabled geht tatsächlich so weit, dass auch im Kernel keinerlei Hooks mehr vorhanden sind. Das heißt, man kann auch keine Programme mehr benutzen oder keine Optionen mehr benutzen von Programmen, die SE Linux brauchen. SE Linux existiert in diesem Moment für das System nicht mehr. Das ist wahrscheinlich das, wo die meisten Leute irgendwie ihre Red Hat 4 CentOS 4 Kisten oder ihre Fedora Core 4 Kisten draufstehen haben. Oder Fedora Core 2 damals. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo es richtig fehlgeschlagen ist. Dann haben wir zwei verschiedene Policies. Wir haben eine Strict Policy, wo ich niemanden kenne, der sich tatsächlich im realen Leben anwendet, weil da ist wirklich sehr, sehr viel verboten. Also in der Strict Policy kann ich auch dem User Root verbieten, SE Linux Policies neu zu laden oder neu zu bauen. Dann gibt es zum Beispiel irgendwo eine Rolle, die heißt dann SE Linux. Und der ist der Einzige, der muss mit Root nicht zusammenhängen, es kann jemand ganz anders sein, und der ist dann zum Beispiel der Einzige irgendwie, der da was ändern darf. Und ich kann Root quasi auch Rechte entziehen in der Strict Policy, dass ich sage, okay, du bist ja Administrator, aber die Home-Verzeichnisse der User gehen nicht einen Scheißdreck an, also kann ich Root verbieten, in die Home-Directories reinzugehen. Also die Red Hat-Leute, Fedora-Leute arbeiten da dran, Fedora Core 9 wird schon ein bisschen was in die Richtung haben, die vermischen gerade die zweite Policy, die Targeted Policy, mit der Strict Policy. Die Targeted Policy ist das, hoppala, da wollte ich noch gar nicht hin. Da waren wir schon. Target ist das, was voreingestellt wird. Es gibt ein Set von Applikationen, die von SE Linux überwacht werden. Und alle anderen Applikationen werden es nicht. Es sind unter CentOS 5 momentan, der Apache Webserver ist es, Bind ist es auf jeden Fall, der NTP, der Network Time Daemon, der VS-FTP ist es, Samba ist es, Postfix in Grenzen, es sind so ein paar, Sendmail ist es. Also die Liste wird auch länger von Update zu Update. Das wird gerade ein bisschen windig. Target ist das, was voreingestellt ist. Strict, wie gesagt, kenne ich keinen, der es fährt, weil das ist wirklich... Kann man vielleicht auf Servern machen, die wirklich nur eine Sache machen, also auf dem Webserver, der wirklich nichts anderes als Webseiten ausliefert. Da kann man es mal versuchen, denke ich mal. Momentan sehe ich keine vernünftige Möglichkeit, das auf etwas größeren Kisten zu fahren. Welche Tools haben wir? Wir gucken uns das alles danach nochmal an, live im System. Wir haben SetEnforce, GetEnforce. Damit kann ich GetEnforce erzählt mir, in welchem Modus das System sich gerade befindet. Mit SetEnforce kann ich umschalten zwischen Enforcing und Permissive. Ist halt, wie gesagt, für Debugging sehr, sehr gut. Sollte bloß aufpassen, man sollte, wenn man neue Regeln erstellt, das auf Testsystemen machen. Weil wenn ich das System auf Permissive setze, dann heißt das natürlich, dass kein Prozess mehr von SE Linux überwacht wird. Man kann aber Regeln sehr gut auf anderen Systemen erstellen und dann einfach dieses Modul übertragen und auf dem anderen System kompilieren. Das geht. Das geht auch mit dem Forcing Mode. Wir haben, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, chcon und restorecon. Das ist, chcon ist so ähnlich wie change owner, change mod. Damit kann ich Security, also SE-Linux-Kontexte von Dateien verändern. Mit Restore kann ich in verschiedenen Datenbanken nachgucken, unter anderem RPM-Paketen, wie die Berechtigungen für eine Datei eigentlich aussehen sollten und sie wieder zurückziehen auf das, wie sie sein sollten, wenn sie geändert worden sind. SE-Modul, SE-Manage helfen mir dabei, mit SE-Linux-Modulen zu arbeiten. Fixfiles macht das gleiche wie Restorecon gerade, bloß fürs ganze Dateisystem, wenn ich es möchte. Was man machen sollte, wenn man halt größere Änderungen an der Policy gemacht hat und dafür das System längere Zeit in Permissive Mode war, kann es sein, dass Dateien angelegt werden, die gar keinen Security-Kontext haben. Und wenn ich vergesse, das Dateisystem komplett zu relabeln, dann kann es passieren, dass das System überhaupt nicht mehr bootet. Braucht man selten, aber kann schon mal passieren. Und wir haben System Config SE Linux, das ist ein wunderschönes grafisches Tool, was mir halt erlaubt, das Ganze auch mal in nett anzugucken. Das gucken wir uns euch mal ein bisschen näher an. Es gibt ein paar normale Systemtools, die Erweiterungen bekommen haben. Die Erweiterung ist immer minus groß Z. Minus groß Z zeigt mir immer das an, was das Tool über den Security-Kontext weiß. Also PS minus Z zeigt mir zum Beispiel an, in welchem Kontext ein Prozess läuft. LS minus Z zeigt mir an, welche Kontexte auf einer Datei raufliegen. ID zeigt mir an, in welchem Kontext ich mich gerade befinde oder der User, den ich angebe und so weiter. Auch da gucken wir gleich nochmal rein. Gut, wir haben das Beispiel, der HTTPD darf nur in war.www.html lesen. Das ist das, was voreingestellt ist. Der Apache Daemon läuft unter der Targeted Policy und darf... Entschuldigung. Tut mir leid. Lass mich raus, klasse. bloß haben die meisten Leute... Ihre Warverzeichnisse nicht so groß, also die Webseiten, wenn ich wirklich Webseiten ausliefern möchte, habe ich die meistens woanders liegen. Ich habe zum Beispiel Data auf den Festplatten drauf, weil da ist ganz viel Platz drauf. Das ist die größte Partition, die ich habe. Und da möchte ich meine Daten drin haben. Wenn ich jetzt mit dem Change-Context kann ich sagen, nimm dieses Verzeichnis da oben als Referenz und ändere alles, was unter dem Verzeichnis drunter liegt, was ich als zweites angebe, damit es den gleichen Sicherheitskontext bekommt. Das ist jetzt so ein Hotfix, das läuft im laufenden Betrieb, das kann ich eben machen. Ab sofort kann der Apache dort Daten lesen. Man sollte das allerdings hinterher, auch das kann ich euch mal sagen, man sollte das allerdings hinterher aufnehmen in seine Policy, weil wenn man mal rebooten muss oder wenn mal irgendwas passiert, dann ist man, oder wenn man ein Relabel machen muss, dann ist man die Informationen wieder los und dann muss man einfach von vorne anfangen. Aber es geht halt, so kann ich es, wenn ich es wirklich jetzt schnell brauche, kann ich es im laufenden Betrieb so ändern, dass der Apache sofort lesen darf. Das scheint wichtig zu sein, aber ich mach's mal eben leise. So. Booleans sind eine recht pfiffige Möglichkeit, mit der Policy zu interagieren. Dazu muss ich keine Policy neu bauen. Ich muss mir keine neuen Regeln überlegen. Ich muss kein eigenes Modul schreiben. Sondern es sind einfach An-Ausschalter im System. Als Beispiel, es ist oft so, dass auf Rechner, auf denen mehrere Nutzer sind, haben die Nutzer halt ihren eigenen Home-Verzeichnissen, haben sie ein Public HTML liegen und der Apache liefert das aus, wenn ich halt an den Hostnamen hinten tilde Username angebe, dann werden Dateien aus diesem Public HTML ausgeliefert. Kann ja sein, dass das Management sagt, okay, haben wir früher mal erlaubt, wollen wir nicht mehr erlauben. Und dann kann ich als Admin einfach hingehen und sagen, gut, dann nutze ich dieses Boolean, was ich hier habe, HTTPD enable homedirs und schalte es aus. Ab dem Moment verbietet SE Linux dem Apache, aus diesen Verzeichnissen Dateien zu lesen. Egal wie die Nutzerrechte in diesen Dateien sind. Genauso kann ich es so auch anschalten. Und Management ist wieder happy. Wir haben ein paar weitere Booleans. Allow exec stack erlaubt mir einzustellen, ob auf dem Stack Code ausgeführt werden darf. Allow FTPD use CIFS, sagt zum Beispiel, der FTP-Server darf Dateien ausliefern, die ich von ferne von einem Summer-Server herangemountet habe oder von einem Windows-Rechner herangemountet habe, ist normalerweise auch verboten. Ich kann für den Apache Server-Side-Includes ein- und ausschalten um das alles ohne die Konfiguration der Programme einfach, ohne die Konfiguration der Programme anzupacken, sondern einfach über diese Booleans. Oder auch klassisches Beispiel, normalerweise laufen Apache und die MySQL-Datenbank von PHP auf einem Rechner, das heißt, ich kommuniziere mit der Datenbank über ein Socket. Wenn die Datenbank jetzt woanders steht, dann muss ich dem Apache explizit erlauben, dass er auf andere, dass er halt wirklich übers Netzwerk an Datenbanken dran darf. Kommen wir zu Modulen. Module erlauben es mir, neue Regeln in Policy zu laden. Auch hier wieder, wer das mal bei Red Hat 4 eingesetzt hat. Wer dort neue Regeln in Policy bekommen wollte, musste sich erst die Policy Sourcen besorgen und musste dann die komplette Policy neu kompilieren. Hier schreibe ich mir einfach ein Modul oder auch nicht einfach, das kann recht komplex werden, und lade diese neuen Regeln in die Policy. Damit sind sie automatisch in der Policy drin, auch rebootfest. Sprich, wenn ich dann nach dem Rechner reboote, dieses Modul wird beim nächsten Mal mitgeladen. Audit to Allow ist ein Tool, was wir haben, was mir hilft, diese Policies zu erstellen. Gerade gesagt, Permissive Mode erlaubt dem Programm alles, schreibt aber mit, wo es Probleme gegeben hätte. Und dieses Audit to Allow liest halt diese Nachrichten aus dem Log aus und erstellt mir Regeln. SE-Modul verwaltet diese Module. Ich kann mit diesem SE-Modul kann ich Module laden, kann sie wieder entladen. Ich kann Modul-Updates machen. Mal hier ein Beispiel. Der FTP-Dieb soll Verzeichnisse lesen können, die der Apache ausliefert. Angenommen, ich habe irgendwo ein Mirror, ein CentOS-Mirror stehen und dann lasse ich die ganzen Sachen über www ausliefern oder das www ausliefern und jetzt sagt irgendjemand, okay, wäre schön, wenn du da auch irgendwie FTP einschalten würdest, damit wir es lesen können. Da gibt es einen guten Trick für. Es gibt nämlich einen Kontext, da heißt Public Content. Den darf der Apache lesen, den darf Samba lesen, den darf der FTP-Server lesen. Wenn man das nicht weiß, wenn man die Manpage nicht gelesen hat, geht man den harten Weg. Man schaltet SE-Linux aus, also auf Permissive, startet den VSFTPD, loggt sich ein, lädt ein paar Daten, guckt sich ein paar Verzeichnisse an und sammelt dann die Dateien, die ich im Audit-Log finde, also die Denials. Und daraus baut mir dann Audit-to-Allow diesen wunderschönen Regelsatz zusammen. Daraus, aus diesem Regelsatz, kann ich mir meine Policy kompilieren. Das wird dann ein bisschen größer, das Policy-Modul. Und dieses Policy-Modul kann ich laden. Und ab dem Moment darf der FTP-Daemon lesen. Wichtigsten Zeilen sind die beiden unten. Das heißt, ein Prozess mit dem Kontext FTP-D, underline T, darf in Dateien, er darf in Verzeichnissen lesen, die den Kontext HTTP-Sys-Content haben und darf Dateien lesen, die diesen Content haben. Schreiben darf er dann noch nicht. Das wollten wir auch nicht haben. Wir wollten ja nur, dass wir Dateien ausliefern können. Das heißt, wenn jetzt jemand den FTP-Server kompromittiert, kann er mir über FTP keine anderen Dateien unterschieben. Weil er darf nicht schreiben. Er darf nur lesen und die Attribute von Dateien angucken. So, dann schauen wir uns das mal an. Wenn ich meinen. Na super. So. Machen wir eben noch kurz ein Verzeichnis für die Policy. Wenn ich jetzt hier gucke, mit ls-z, dann gehe ich vielleicht in ein Verzeichnis, wo was drin ist, um das zeigen zu können. Und ich befinde mich gerade in meinem Home-Verzeichnis. Für uns wichtig sind momentan diese Kontexte hier. Das, was hinten in der dritten Spalte steht. Das, was wir vorher gesagt haben, sind Rollen. Also das ist der User, der Kontext des Users, und das sind die Rollen aus dem rollenbasierten Access-Modell. Da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Also was uns eigentlich mich nur interessiert, ist der hintere Teil hier. Hier stehen die Kontexte. Das ist der Dateikontext. Und ich bin auf dem System der User Ralf. Und mein Kontext ist unconfined. Das heißt, ich darf normalerweise jedes Programm starten, so es mir erlaubt ist. Wenn wir mit ps-z mal gucken, was wir da haben. Na, machen wir mal ein Jetzt sehen wir sehr, sehr viele Sachen, die in diesem Unconfined laufen. Das sind alles Sachen, die ich gestartet habe. Sprich, Programme, die ich starte, laufen in meinem Kontext ab normalerweise. Wenn ich mal ein bisschen genauer reingucke, dann sehen wir ein bisschen mehr. auf die letzte Spalte ein bisschen achten. Da läuft ein Sendmail. Der läuft im Kontext Sendmail-T. Könnte ich auch starten als User. Was dann passiert ist, wie gesagt, wenn man debuggt, tatsächlich im Permissive-Mode debuggen, weil wenn ich im Enforcing-Mode versuche zu debuggen, sperrt mich sofort der erste Fehler. Das heißt, SE-Linux sagt, okay, du darfst nicht, und was das Programm dann macht, weiß eh keiner. Weil die Programme, das ist auch was, die Programme wissen nicht von SE-Linux, außer LSPS und sowas. Die Programme wissen davon überhaupt nichts. Sprich, wenn SE-Linux sagt so, nö, du darfst nicht, ist nicht ganz klar, was das Programm macht. Es gibt Programme, die stürzen dann einfach ab. Weil sie irgendeinen Zugriff irgendwo hinmachen wollten, den sie eigentlich dürfen, der ihnen nicht erlaubt worden ist, und die stürzen dann einfach ab. Deswegen immer Permissive Mode debuggen, weil dann auch alle anderen folgenden Fehler gesehen werden. Aber ja, es kann passieren, durchaus.
Warum sollte ich SE-Linux wollen, wenn ich doch ACLs habe? Ich muss bei SE-Linux, wenn ich das hier sehe, User-Gruppen, User-Sachen, alles quasi nochmal duplizieren. Warum geht das nicht ein bisschen einfacher?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch schon des Öfteren gestellt habe. Warum geht das nicht ein bisschen einfacher? Man kommt dahin, dass es einfacher wird. Und ACL-Sachen zu erlauben ist recht einfach, mit ACL-Sachen zu verbieten ist ein bisschen schwieriger. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich mit ACLs dem Apache dazu bringen kann, dass er sich nur an Port 80 binden darf. Das geht hier. Oder wie ich mit ACLs dem Apache verbiete, plötzlich auf einen Schlag in allen User-Verzeichnissen zu lauschen. Ich glaube, die Frage ist mir schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich muss recht viel Arbeit reinstecken. Also das, was momentan mitgeliefert wird, für die Dienste, die eh schon laufen, die Internet Policy stehen, das fuscht einem extrem selten ins in die normale Arbeit rein. Also ich habe es auf meinem Desktop auch laufen, was früher überhaupt nicht ging, also übrigens auf dem Desktop, weil X da schon irgendwie die ganze Zeit geschrien hat. Wenn man nur das nutzt, was da ist, fuscht es einem sehr, sehr selten rein. Ja, wenn man eine eigene Applikation irgendwie ein bisschen damit sichern möchte. Man muss halt.
Ja. Du kannst auch mit SE-Linux, und das kannst du eben nicht mit Acryl, soweit ich weiß, ist laufende Prozesse mehr erlauben, weniger erlauben.
Durch diese Booleans zum Beispiel.
Zum Beispiel durch die Booleans oder weiter. Ich habe ja gerade einen Vortrag über POSIX Capabilities. Auch die sind darüber beeinflussbar. Das heißt, du kannst also im laufenden Prozess, wenn es sein muss oder wenn du willst, Möglichkeiten wegnehmen. Okay. Oder Möglichkeiten geben, was du über ACLs nicht machen kannst. Also noch nicht die Zielrichtung ist eine ganz andere. Eine Frage habe ich. Wenn ich ein Betriebssystem habe, das kein SE-Linux hat, eine Distribution, meine ich, was brauche ich?